Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.
Hallo zusammen, liebe Kompressor-Community. Wir beschäftigen uns gleich als erstes mit der Alpha-Mentoring-Community von Deutschrapper Kollega.
Wir sind eine Community, die wirklich nur Gutes will, die für jeden ein würdiges Leben, keinen Durchschnitt will, sondern raus aus dem dummen 0815-Scheiß. Träume verwirklichen, alles ist möglich, Ziele setzen und erreichen, das ist Leben. Das verstehen natürlich viele Leute da draußen nicht, 90% der Menschen sind anders und haben ein Schafsherdendenken.
Der Deutschrapper-Kollega macht seit April nicht nur Geld mit Musik, sondern auch mit einem Coaching-Programm. Das Alpha-Mentoring richtet sich vor allem an junge Männer und lockt viele Fans des erfolgreichen Deutschrap-Stars. 50 Alphas ungefähr durften am Wochenende Kollega in Düsseldorf persönlich treffen.
Ihr lässt die Faust nach oben, ich mache die Doppel-Bizeps-Pose, maximale Muskelkontraktion. 3, 2, 1, wieder!
Also da rufen die jungen Männer, wir sind Alpha oder das ist Alpha, strecken die Faust in die Luft. Was verbirgt sich hinter diesem Alpha-Mentoring, haben Weiß und Buzzfeed gefragt und einen Undercover-Mann eingeschleust. Was dieser Mann herausgefunden hat, besprechen wir mit Weiß-Redakteur Paul Schwenn. Hallo.
Guten Tag.
Die Recherche haben Sie ja zusammen mit Johann Vogt und auch mit Daniel Drepper gemacht. Das Coaching verspricht Männern Erfolg in allen Lebenslagen und so rund 2000 Euro darf man dann zahlen, wenn man durchs Aufnahmeverfahren überhaupt erst gekommen ist. Also wie kann man sich zum Alpha-Teilnehmer qualifizieren?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die auch im Rahmen des Bewerbungsprozesses gestellt wird. Also warum sollte Kollega ausgerechnet dich auserwählen, um Teilnehmer des Alpha-Mentorings zu werden? Da wird die Logik komplett umgedreht. Es wird so getan, als würde man sich auf einen Platz an einer ganz begehrten Elite-Uni bewerben. Dabei ist der Teilnehmer ein Kunde, der eine Dienstleistung, eine sehr teure Dienstleistung kauft. Aber dieses Programm schafft es gut, den Teilnehmern und den Interessenten das Gefühl zu geben, man würde hier von Kollega persönlich auserwählt werden und muss sich dafür sehr anstrengen und auch sehr dankbar sein.
Was wird denn den Teilnehmern so beim Alpha-Mentoring denn beigebracht? Ich meine, immerhin einmal die Woche gibt es ja so eine Chatrunde mit Kollega persönlich, der sogenannte Boss-Call.
Genau, also Bestandteile dieses Programms sind einerseits dieser Boss-Call, der findet jeden Montag um 20 Uhr statt. Das ist quasi die persönliche Audienz mit Kollega, eine Gruppenvideotelefonat, in dem einige Alphas die Chance bekommen, persönliche Fragen an Kollega zu stellen. Die sind total unterschiedlich. Mhm. Kollega äußert sich zu allen Lebensfragen, zu denen er auch teilweise gar nicht qualifiziert ist. Es gibt zum Beispiel einen jungen Mann, der erzählt, ich höre beim Gebet laute Stimmen in meinem Kopf. Die werden immer heftiger, was soll ich tun? Andere wollen wissen, wie sich der Kryptokurs entwickelt oder wie man sich als 18-Jähriger gegen seine Eltern durchsetzt.
Also da sind teilweise Verschwörungstheorien dabei, aber auch irgendwie Alltagsprobleme.
Genau, also von irgendwie, du musst es mal schaffen, irgendwie mit deinen Eltern ein klares Wort zu reden und dich von abzugrenzen bis hin zu, ja, bis hin zu Religionsunterricht oder Expertisen, was den Aktienmarkt angeht, ist wirklich alles dabei.
So eine bestimmte Nähe zu Verschwörungstheorien hört man Kollega ja immer wieder an. Sie sprechen jetzt in Ihrem Artikel davon, dass innerhalb dieser Aufnahme überhaupt in diesem Kreis Druck aufgebaut werde, dass die Männer auch in Teilen getäuscht werden. Inwiefern?
Genau, das haben wir vor allem bei unserer Undercover-Recherche gemerkt. Also die Bewerber werden im Verkaufsgespräch, so war unser Eindruck, immer emotional manipuliert. Beispielsweise gab es die Situation, dass wir unsere Kontodaten, die für den Vertragsschluss nötig sind, nicht angeben wollen. Dann hat uns eine Mitarbeiter der Baulig Consulting GmbH, das ist die Firma, mit der Kollega zusammenarbeitet, noch am Freitagabend um 22.30 Uhr angerufen und gesagt, er wäre gerade auf einem Geburtstag, er würde gerne mit seinen Freunden feiern und jetzt müsse er sich hier mit uns herumschlagen und wir hätten ihm schon den ganzen Tag geklaut. Und sowas wirkt natürlich bei Menschen, die vielleicht kein hohes Selbstbewusstsein, kein großes Selbstwertgefühl haben, die dazu zu bewegen, so einen Vertrag abzuschließen.
Wenn man sich jetzt die Regeln anschaut, wenn man diesen Bund eintritt, dann wirkt das Ganze auch ein bisschen wie ein kleines Erziehungslager. Dann steht da kein Wichsen mehr, kein Zocken mehr, kein Alkohol mehr, kein sinnloses Rumhängen in sozialen Netzwerken, keine 5 Frauen gleichzeitig. Das klingt ein bisschen auch eigentlich nach ja, positiven Vorsätzen, oder nicht?
Genau, also ich glaube auch, dass das nicht falsch ist, Leuten zu sagen, es ist sinnvoll, früh aufzustehen oder es ist sinnvoll, sich gewisse Routinen anzueignen. Und Sport kann auch fit machen, kann glücklich, kann gesund machen. Aber das sind Banalitäten, das sind Ratschläge, die meiner Meinung nach keine 2000 Euro wert sind. Oder wenn einem 18-Jährigen gesagt wird, es ist gut, wenn du dein Abitur zunächst machst und dich dann schaust, was du danach machen willst. Das sagen Eltern auch. Bei Kollege hat das natürlich einen anderen Wert. Was in dieser geschlossenen Facebook-Gruppe, in der sich die Teilnehmer untereinander austauschen, auffällt, dass schon die kleinsten Kleinigkeiten als Riesenerfolge und als lebensverändernde irgendwie Maßnahmen erkannt werden. Also Sie haben es gerade abgesprochen, der Verzicht auf Masturbation ist dann schon etwas, was genau auf dem Weg zum Erfolg, zum Kollegah-ähnlichen Erfolg
beitragen kann. Wen zieht sowas an? Sie sprechen im Artikel von 18- bis 28-Jährigen. Sind das nur Kollegah-Fans?
Was auffällt, wenn man sich die Videocalls anguckt, dass viele der Teilnehmer einerseits große Fans der Musik sind, sie tragen Klamotten der Modemarke von Kollegah, sie sind Anhänger, was man, glaube ich, verstehen muss, wenn man Kollegah nicht kennt. Kollegah ist nicht nur Musiker, er wird nicht nur für seine Musik gefeiert, sondern auch für seinen sportlichen Erfolg. Das heißt, er ist sehr gut trainiert, sehr muskulös. Er gilt einigen auch als spiritueller Leader-Führertyp, weil er immer wieder darüber spricht, über esoterische Themen, wie kommt man mit sich selbst ins Reine. Und er gilt auch vielen ja als Heilsbringer. Es gibt verschiedene Dokumentationen, wo Kollegah in den Kosovo oder nach Palästina reist, um dort karitative Zwecke zu unterstützen. Also das sind alles Motive, die Leute zu Kollegah bringen und natürlich seine eigene Erfolgsgeschichte als Musiker. Dabei darf man aber sicherlich nicht vergessen, dass Kollegah eben in erster Linie Musiker ist und vielleicht ein cleverer Geschäftsmann, aber gar nicht qualifiziert ist, um Menschen in einem Lebenslang zu helfen.
Ja, aber dann fragt man sich ja, was ist die Intention von Kollegah? Weil dieser Mann hat ja den Erfolg im Musikbereich, hat ein Buch rausgebracht, das Album Mentoring, so. Das ist auch ein Bestseller, dieses Buch. Also Geld kann ja wohl nicht so als Motivation dahinter stecken, um jetzt seine eigenen Fans zu coachen, oder was meinen Sie?
Also ich will nicht über die Motive spekulieren, aber dass Kollegah dieses Alpha-Mentoring jetzt angefangen hat, beziehungsweise vor 3 Monaten, das zeichnete sich ab. Kollegah hat schon einen Bestseller geschrieben, Das ist Alpha, die 10 Bossgebote, in denen möchte er seinen Fans nahebringen, wie man vom erfolglosen armen Lauch, wie er es nennt, ohne Frauen zu einem erfolgreichen Menschen werden kann. Das zieht sich durch, also dieser Gedanke, anderen helfen zu wollen.
Will er ein Guru werden?
Er will ein Guru werden, verbunden mit seinem von Verschwörungstheorien geprägten Weltbild, das er auch weitergeben möchte. Also wir haben in diesen Videocalls auch Szenen beobachtet, wo Kollegah gezielt Menschen dazu anstiftet, selbst Verschwörungstheorien zu verbreiten, also eigene Social-Media-Kanäle zu gründen und dann darüber, über die Wirksamkeit von Chemotherapien zu sprechen, solche Themen.
Also, klingt nicht unbedingt ungefährlich. Weiß-Redakteur Paul Schwenn über die Undercover-Recherche, die Weiß gemeinsam mit BuzzFeed gemacht hat, zum Männercoaching Alpha Mentoring von Rapper Kollegah. Danke für den Besuch im Kompressor.
Vielen Dank.
Prominente Stimmen hat sich Disney für die Wiederauflage von König der Löwen geholt, darunter US-Superstar Beyoncé. Die leiht nicht nur der Löwin Nala ihre Stimme, sondern liefert auch den ganzen Soundtrack zum Film. Zu diesem Song Spirits gibt es ein Musikvideo, bei dem Beyoncé jetzt vorgeworfen wird, optisch abgeschaut zu haben vom südafrikanischen Künstler Petit Noir. Und diese Plagiatsvorwürfe haben auch eine politische Diskussion entfacht. Und über die wollen wir mit Journalistin Alice Hasters sprechen. Hallo.
Hallo.
Klären wir doch erstmal im Detail, was wird Beyoncé genau vorgeworfen?
Beyoncé hat ja anlässlich zu König der Löwen ein ganzes Album rausgebracht. Das heißt Lion King The Gift. Und für 2 ihrer Songs, wie wir schon gehört haben, Spirits und Bigger, hat sie ein langes Musikvideo rausgebracht. Das Video ist halt wirklich schön gedreht. Wir sehen Menschen in symmetrischen Aufstellungen, in knalligen, einfarbigen Kostümen, in Landschaften stehen, die an Südafrika erinnern sollen, aber sie sind am Grand Canyon. Und jedes Bild, jede Szene sieht eigentlich aus wie ein eigenes Kunstwerk. Es ist schon ein sehr eigener Stil. Aber dann kam eben dieser Vorwurf, dass es dieses 17-minütige Video gibt von Petit Noir eben, aus seinem Album La Maison Noire, The Gift and the Curse. ähnlicher Name wie ihr Album und das Video sieht halt auch ziemlich ähnlich aus. Und Petit Noir ist halt in Südafrika aufgewachsen und lebt mittlerweile in London. Und sein Video ist ein Jahr vorher rausgekommen und man sieht ähnliche Landschaften, ähnliche Positionen, ähnliche Tänze, ähnliche Kameraeinstellungen. Und im Netz gab es dann auch direkte Gegenschnitte, Vergleiche. Mhm. Und wenn man das dann mal so ganz genau miteinander vergleicht, dann sieht es echt fast identisch aus.
Ja, es ist ziemlich verblüffend. Was sagt denn Petit Noir selbst dazu?
Naja, der war bisher verhalten. Ich habe bisher noch kein offizielles Statement gefunden. Man muss aber sagen, dass es auch eine Verbindung zwischen Beyoncé und Petit Noir gibt. Und zwar hat Beyoncés kleine Schwester Solange früher Petit Noir mit auf Tour genommen. Mhm. Und die beiden haben auch schon mal Musik zusammen gemacht, also Solange und Petit Noir. Und Solange selbst hat zum Beispiel auch eine prägende Ästhetik, die vielleicht dann wieder auch Einfluss auf Petit Noir genommen hat. Und dann vielleicht wieder auf Beyoncé. Und jetzt ist die Frage, wer hat wen beeinflusst, wer hat von wem abgeguckt. Es ist aber auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass Beyoncé diese Vorwürfe des Plagiats trifft.
Was gibt es denn sonst noch für Beispiele, wo Beyoncé Plagiat vorgeworfen wird?
Naja, da gibt es kleine Dinge, dass zum Beispiel für ein Plakat für ihre On the Run Tour, dass sie sich die Ästhetik von einem somalischen Film abgeschaut hat, für eine Performance bei den MTV Music Awards, weil sie mal ein Konzept von einem italienischen Künstler geklaut haben. Und dann hat sie zum Beispiel für das Video Formation Ausschnitte aus der Kurzdoku Beat genutzt. Und die Filmemacher haben sich darüber beschwert, dass das nicht richtig ausgezeichnet war. Und ein Filmemacher aus Kentucky hat Beyoncé einmal verklagt, weil der Trailer zu ihrem Album Lemonade damals genauso aussah wie ein Film von ihm. Also die Liste ist lang. Am bekanntesten ist allerdings die Debatte um das Video Countdown. Damals hat die belgische Choreografin Anne-Thérèse de Caesmaeker Beyoncé Plagiat vorgeworfen, weil Beyoncé sich an Caesmaekers Tanzfilm bedient hat. Und bei all diesen Vorwürfen hat Beyoncé sogar zugegeben, dass sie sich von jeweiligen Künstlern inspirieren hat lassen. Da gibt es auch zum Beispiel ein Beispiel von ihrer Choreografie von Single Ladies.
I saw this on YouTube. It's these three ladies and one of them is Bob Fosse's wife, who's this choreographer. And they're doing Walk It Out. They put Walk It Out to the music. It's from like the 60s. And it's one take and it's black and white. And I thought, wow, how amazing would that be now?
Jetzt nennt sie im Grunde schon den Choreografen, von dem sie sich hat da zu Single Ladies inspirieren lassen. Wie kann man da dann unterscheiden? Wie ist die Grenze?
Ja, das ist eben das Knifflige. Also Beyoncé sagt immer, es ist Inspiration und sie hat es irgendwie sich einverleibt. Aber manche sagen eben, das ist halt schon geklaut, wenn die ganze Ästhetik, die ganzen Kostüme, wirklich die ganzen Abfolgen die gleichen sind. Es ist auf jeden Fall auffällig, dass Beyoncé das wahnsinnig oft vorgeworfen wird, aber es schadet ihr als Künstlerin ja auch anscheinend nicht.
Und man muss sagen, sie ist ja auch nicht die Einzige, der Plagiat vorgeworfen wird. Auch andere große Künstler lassen sich offenbar inspirieren, nicht nur Beyoncé. Wie sieht's da aus?
Klauen ist nicht unüblich im Musikgeschäft. Es gab immer mal wieder Klagen diesbezüglich. Zum Beispiel hat gerade ein Gericht gegen Katy Perry entschieden. Die haben gesagt, ihr Song Dark Horse war abgeschaut von so christlichen Rappern, Joyful Noise. You know what it is? I love it. Genau, da hört man ja, es ist relativ ähnlich.
Wir haben erst Original und dann quasi Kopie gehört, ja.
Genau, und da hat Katy Perry, wie gesagt, verloren. Aber es gibt auch zum Beispiel der damalige Sommerhit von Blurred Lines von Robin Thicke, war von Marvin Gaye abgeschaut, hat dann auch ein Gericht entschieden. Und zum Beispiel auch selbst Elvis Presley hat damals schon Songs geklaut. Also es ist auf jeden Fall nicht neu. Aber bei Musikvideos ist das alles schwerer zu entscheiden als bei Liedern, weil Ton ist halt klarer zu erkennen als eine Bildabfolge. Die kann man leichter verändern, da ist es ein bisschen kniffliger.
Wenn wir jetzt nochmal auf Beyoncés aktuellen Fall blicken, was ist da jetzt so die politische Debatte, die ausgelöst wurde?
Naja, eigentlich geht es im Prinzip um Geld und Macht. Weil wenn man jetzt das jüngste Beispiel nimmt, König der Löwen, das ist ein Millionenprojekt und der wird auch wahrscheinlich ähnliche Summen einspielen. Und es soll halt ein Film sein, der südafrikanischer Kultur auch Tribut zollt. Und dann kann man sich halt am Ende fragen, wenn aber von südafrikanischen Künstlern wie Petit Noir geklaut wird, ist es dann wirklich Tributzollen? Es ist ja Beyoncé, die damit Geld verdient und nicht er. Den Vorwurf gab es übrigens auch schon bei Black Panther. Das ist auch ein Film, der quasi schwarz und insbesondere einen afrikanischen Stolz feiert. Und die Künstler Kendrick Lamar und SZA haben damals einen Soundtrack auch rausgebracht und ein Musikvideo gedreht. Und da wurde ihnen auch vorgeworfen von Iris Victor, einer liberisch-britischen Künstlerin, dass sie auch von ihr geklaut haben. Die wurde sogar angefragt und sie hat gesagt, sie möchte nicht, dass sie ihre Arbeit übernehmen und sie haben es halt trotzdem gemacht.
Scheinbar ist das ja ein Phänomen, das sich vor allem große Stars leisten können, so zu klauen, so abzugucken.
So sieht's aus. Es sind ja also nicht nur die Stars selbst, die sich das ausdenken. Es ist ja auch das Plattenlabel und Produktionsfirmen, die dahinter stecken. Und die haben natürlich eine Menge Geld. Und die meisten Klagen sind halt schwer zu gewinnen für so kleine Künstler gegen diese Riesenfirmen. Deshalb trauen sich auch ganz viele Künstler, von denen geklaut wird, gar nicht erst zu klagen. Und das Paradoxe ist ja, wenn dann diese Vorwürfe in die Medien kommen, bekommen diese kleinen Künstler ja auf einmal auch mehr Aufmerksamkeit.
Also kann man dann vielleicht es sogar ein bisschen positiv sehen und sagen, vielleicht hat Beyoncé dann diesem südafrikanischen Musiker Petit Noir weltweit auch ein bisschen zu mehr Ruhm verholfen?
Ja, ein wenig. Also die Debatte ist letztendlich größer als Beyoncé auf jeden Fall. Es geht um Machtstrukturen. Große Stars bedienen sich halt oft ungefragt an kleinen Künstlern. Aber sie verhelfen ihnen auch zum Ruhm. Deren Stil und deren Musik wird dann ja quasi auch zum Trend. Und dann haben die kleinen Künstler auf einmal mehr Chancen, auch mehr Geld zu verdienen. Man muss aber auch sagen, Beyoncé profitiert von der Arbeit dieser kleinen Künstler. Aber die kleinen Künstler profitieren auch von ihr. Und sie hat zum Beispiel auf ihrem Album Lion King, The Gift auch afrikanische Künstler aus Nigeria und aus Südafrika gefeatured. Also sie nimmt auch sozusagen den offiziellen Weg, um unbekannte Künstler in den Mainstream zu holen.
Also offiziell Kulturschaffende zu fördern, ist ja auch ein bisschen besser, als ihr Werk einfach nur so abzuschauen, zu kopieren. Alice Hasters über US-Superstar Beyoncé und die Plagiatsvorwürfe, die es aktuell gibt. Dankeschön.
Gerne.
Lippenleserinnen und Leser, Menschen, die uns von den Lippen ablesen können, was wir sagen, haben jetzt für eine Neuheit im britischen Fußball gesorgt. Vor 8 Monaten wurde der Manchester City-Spieler Raheem Sterling beim Auswärtsspiel bei FC Chelsea rassistisch beleidigt. Und jetzt hat Chelsea Konsequenzen gezogen und gegen 6 Fans Stadionverbote ausgesprochen. Überführt wurden diese Fans mit der Hilfe von Überwachungskameras und professionellen Lippenlesern. Über den immer größeren Einfluss und die Technik des Lippenlesens haben wir vor der Sendung mit Julia Probst gesprochen. Sie ist gehörlos und liest auf ihrem Twitter-Account ein Augenschmaus immer wieder und sehr erfolgreich von Fußballspielern und Trainern die Lippen. Wir haben vor der Sendung mit Skype miteinander gesprochen, wobei der Laptop mit ihrem Bild zur Dolmetscherin für Gebärdensprache Oya Ataman gerichtet war und Ataman saß wiederum mir gegenüber und hat unser Gespräch gedolmetscht. Julia Probst ist ein großer Fußballfan, also wollte ich als erstes von ihr wissen, wie finden Sie es denn, dass jetzt sogar die Lippen der Stadionbesucher gelesen werden?
Na, das ist nicht so eine neue Situation. Ich weiß, dass es Kontrollen für rassistische Äußerungen gibt in Spanien auch schon. Und zwar im Publikum. Das ist nicht neu.
Seit wann werden denn im Fußball Lippen gelesen?
Ich hatte mir gedacht, in England und Deutschland kommt das vielleicht auch, diese Diskussion über Rassismus innerhalb der Fußballgemeinschaft, die kam schon letztes Jahr auf.
Rassismus in jedem Fall, aber dass jetzt Lippenleser auch ja, zum Einsatz kommen, das ist ja in Deutschland noch nicht passiert, wenn es um rassistische Übergriffe geht, oder?
Ja, das ist noch nicht passiert.
Jetzt fragen wir uns natürlich, wenn Menschen quasi für eine Beleidigung überführt werden durch Lippenleser, wie sicher können Sie sich eigentlich bei der Arbeit sein? Also wie belastbar sind über Ihre Übersetzungen eigentlich?
Ich habe nur das getwittert, wo ich mir absolut sicher war. Wenn ich eine Unsicherheit gehabt hätte, dann hätte ich das auch nicht geschrieben. Auf Deutsch ist es nicht so schwierig wie in anderen Sprachen. Man kann die Laute direkt ablesen, das heißt Laut und Buchstabe stimmen überein. Das ist viel einfacher als in anderen Sprachen. Zum Beispiel der Satz, hast du deine Mutter angerufen? Da gäbe es eigentlich nur eine Unsicherheit mit, hast du deine Butter angerufen?
Das kann man sicher nicht meinen.
Das heißt, durch den Kontext weiß man, welche Alternative richtig ist. Wenn man in Situationen ist, wo der Kontext nicht klar ist, das wäre dann eine Schwierigkeit und zwar eine Unsicherheit. Aber beim Fußball ist der Kontext ja gegeben. Das ist eine konkrete Situation. Lippenlesen ist wirklich was ganz Konkretes. Das ist nichts Beliebiges. Und es ist auch nicht so einfach. Man stellt sich das so einfach vor. Man muss wirklich sehr viel raten. und das dann mit dem Kontext kombinieren. Und dazu braucht man sehr viel Hintergrundwissen. Ohne dieses Hintergrundwissen, dann wäre es tatsächlich ein Erraten. Aber durch ein ganz genaues Hinschauen und die Verknüpfung mit Hintergrundwissen und dem Kontext ergibt dann die Genauigkeit. Naja, also ich verlange ja auch nicht von den hörenden Menschen, dass sie Gebärdensprache können. Aber ich wünsche mir, das wäre schön. Ich bin so aufgewachsen, dass ich nicht gebärdensprachlich mich unterhalten habe, sondern ich habe mit meiner Familie gesprochen. Das nennt man bei uns in den Kreisen oral aufwachsen. Meine Familie gebärdet nicht. Und 90% der gehörlosen Kinder werden innerhalb von hörenden Familien geboren und werden so groß. Und die Eltern lernen einfach keine Gebärdensprache. Und ich bin ja jetzt selbst Mutter. Meine Tochter hört, aber ich unterhalte mich mit ihr in Gebärden, in Gebärdensprache. Und das funktioniert fantastisch. Wir können miteinander einfach kommunizieren.
Diese Beziehung zwischen Ihnen und Ihrer Tochter ist ja vielleicht auch wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie Barrierefreiheit dann funktionieren kann. Tragen denn aus Ihrer Sicht Lippenleserinnen und Leser dazu bei, dass Barrierefreiheit in der Gesellschaft funktioniert?
Ich möchte einfach durch meine Aktivitäten zeigen, was gehörlose Menschen brauchen. Zum Beispiel Gebärdensprachdolmetscher. In der Öffentlichkeit sein. Mich stört es zum Beispiel, dass es im Fernsehen Angebote gibt mit Gebärdensprachverdolmetschung. Aber das wird verbannt ins Internet. Das ist im öffentlichen Fernsehen überhaupt nicht zu sehen. Ich möchte, dass die Sender den Mut haben, Gebärdensprache öffentlich im Fernsehen zu sehen.
Bei Phoenix ist das ja in Teilen der Fall. Nachrichten werden in Gebärdensprache übersetzt in Teilen. Aber da kann natürlich noch viel mehr passieren.
So. Ja, das ist eben einmal am Abend um 20.15 Uhr im Abendprogramm und sonst nichts. Aber zum Fußball.
Jetzt haben wir eben den Fall geschildert, dass Fans überführt worden sind wegen rassistischen Übergriffen jetzt in England. Da fragt man sich ja, wenn Lippenleserinnen und Leser dazu beigetragen haben, haben sie selbst manchmal so den Eindruck, auch wenn sie selber dann Spieler und Trainer im Fußball Lippen lesen, dass sie da Menschen sehr nahe kommen, ihnen vielleicht auch einen Teil ihrer Privatsphäre nehmen, vielleicht sogar, ja, wenn man es jetzt ganz überspitzt formulieren will, Teil einer Art lückenloser Überwachung werden?
Ich denke, da kann man unterscheiden. Die Fußballer sind in einem kommerziellen Programm eingebunden, das zur Unterhaltung dient. Das ist ihr Beruf. Sie wissen, dass sie in der Öffentlichkeit stehen. Und mit diesem Bewusstsein sollten sie auch agieren. Den Unterschied kann man sehr wohl machen zu Privatpersonen. Das ist für mich völlig klar. Theoretisch könnte ich auch mich irgendwo hinsetzen und Privatleute sich beim Unterhalten beobachten. Das könnte ich auch, aber sowas mache ich nicht.
Also gibt es ganz klar Grenzen bei Ihrer Arbeit?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wann war das? Vor 2-3 Wochen. Da war dieser Fall mit der Bundeskanzlerin Merkel. Da wurde an mich herangetragen, das war der Moment, wo sie krank geworden ist, ob ich in dem Moment ihre Lippen lesen könnte. Und da habe ich abgelehnt, das war für mich klar.
Bei diesen Zitteranfällen.
Ja, genau. Das ist ganz selbstverständlich für mich, dass ich in einer Situation wie bei den Zitteranfällen von Frau Bundeskanzlerin Merkel, dass ich so etwas ablehne. Das war eine Krisensituation von der Bundeskanzlerin. Das hatte mit ihrer Gesundheit zu tun, in ihrem Gesundheitszustand. Und da war sie nicht in offizieller Funktion da, sondern als Mensch, dem es schlecht geht.
Also gibt es unter Lippenlesern auch wirklich so eine Art vielleicht gemeinsam Ehrenkodex?
Nein, leider nicht. Ich für meinen Fall habe das abgelehnt, aber jemand anderes hätte das vielleicht nicht getan.
Wenn wir jetzt nochmal eben auf den Fußball blicken, können Sie sich vorstellen, dass es bald auch in deutschen Stadien vorkommen kann, dass Lippenleserinnen und Leser gegen rassistische Beschimpfungen auf den Rängen eingesetzt werden?
Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, denn ich denke, es ist heute wichtig, dass man dem Rassismus die rote Karte zeigt.
Durch diese Fälle wie bei dem Stadion, aber auch Fragen eben, wenn es darum geht, was haben Politiker gesagt, haben Sie das Gefühl, ja, Lippenleser bekommen plötzlich eine ganz neue Macht, immer mehr in der Gesellschaft, eine neue Funktion?
Ja, man kann das so sagen auf der einen Seite. Aber andererseits kann man sich dagegen wehren, indem man als Fußballspieler sich einfach die Hand vor dem Mund hält.
Was ja auch passiert, ja. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf Ihren Instagram-Account kommen, ein Augenschmaus. Auch mit so einem Account tragen Sie ja dazu bei, dass überhaupt das Lippenlesen ja bekannter wird und dass man vielleicht auch merkt, wie viele Möglichkeiten Menschen haben, die gehörlos sind. Wie viele Fähigkeiten.
Ja, also ich habe gemerkt, dass Menschen offen sind, mich fragen. Das heißt, auf einen Menschen mit Behinderung in Anführungsstrichen zugehen, Neugier zeigen. Und mit meinem Account kann ich auch auf Politiker zugehen und sagen, hallo, was macht ihr da? Unsere Belange sind die und die. Und warum tut ihr das, was ihr gerade macht? Die Entwicklung ein bisschen anschieben, das möchte ich.
Über den, ja, hoffentlich immer größer werdenden Einfluss und die Technik des Lippenlesens, nicht nur in der Fußballwelt, haben wir mit der Lippenleserin Julia Probst gesprochen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und ich danke auch für das Dolmetschen der Dolmetscherin für Gebärdensprache, Oya Ataman.
Danke für das Gespräch.
Jetzt kommen wir zu einem Fundstück, das erinnert sprachlich ein bisschen an das Alleengedicht von Eugen Gombringer, ist aber wirklich viel, viel unverfänglicher.
Fundstück.
Kentucky ist der Bluegrass State, aber natürlich gibt es dort nicht nur die namensgebenden blau-grün blühenden Grasweiden. Der amerikanischen Komponistin Beth Anderson sind im Frühsommer 1979 bei einem Spaziergang um die Farm ihrer Familie noch einige andere Dinge aufgefallen. Klee, Gänseblümchen, Alfalfa, Pfirsichbäume und Eichen sowie das dazugehörige Getier. Anderson verband die Vielzahl der Namen aus Flora und Fauna mit Erlebnissen, die sie bereits zuvor in Kentucky hatte. Daraus entwickelte sich ein Stück für Stimme und Perkussion, und es funktioniert mit oder ohne Vogelzwitschern.
Clover and daisies. Clover and daisies in alfalfa. Clover and daisies, alfalfa and Queen Anne's lace, hegemony, hodgepodge and heliotrope. Hectic, hilarious, hairy and gross. Clover and daisies, alfalfa and Queen Anne's lace. And milkweed. Clover and daisies and alfalfa. Queen Anne's lace, milk tree and peach trees. Clover and daisies and alfalfa. Queen Anne's lace, milk trees and peach trees and oak trees. Gracious and grassy and herby grazioso. Granite and gravy and ballyhoo mountain dew. Clover and daisies. Clover and daisies and butterflies. Clover and daisies and butterflies and bumblebees. Dating and dusting and diddle-dee-twit. Rains and riddles and rabbit and run. Clover and daisies and butterflies and bumblebees and wasps. Clover and daisies and butterflies and bumblebees and wasps and sweatbees. Salivary, Shiva, stitch baffle, sun. Sun it and burn it and bring it on home. Clover and daisies and butterflies and bumblebees and wasps and sweatbees and horseflies. Clover and daisies and butterflies and bumblebees and wasps and sweatbees and horseflies. And chiggers. Rallies and rum and rowdy young yahoos. Red clover and white clover and yellow and white daisies. Red clover and white clover and pale old alfalfa. Red clover and white clover and gray queen anne's lace. Hot stuff is healthy in the hills of the helios. Wasting the wondering, doing it to die. Yellow and white daisies and green holly milkweed. McCormick, McCubrick, McBeans and stew. McAllen, McMurphy, McMussels and brew. Yellow and white daisies and postflower. Pre-fruit, peach trees. Yellow and white daisies and oak trees without acorns. Pale old alfalfa, McMaybe, McSally, McPralines and cream, McFarley, McGaffin, McRaisin and dream.